Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, für die, die heute aus Rade vom Wald angereist sind, war das Frühstück nicht zu früh. Und jetzt kommt so allmählich die Müdigkeit hoch. Ja, aber ich habe so mitbekommen, dass eine Gemeindefreizeit anstand. Ich wusste nicht, dass die heute zu Ende ist. Ich dachte, das wäre so letzte Woche gewesen und man hätte so eine Woche zum Regenerieren gehabt. Heute ganz frisch von der Gemeindefreizeit. Gemeindefreizeit, so kenne ich das, ist ja meistens sowas, da kommt man zurück und ist so ein bisschen in Aufbruchstimmung. Man hat mal so ein paar Tage Zeit, über Dinge nachzudenken, denkt auch über Dinge der Gemeinde nach und überlegt so ein bisschen, wie geht's weiter, wie gehen wir voran, was kommt in Zukunft auf uns zu. Aufbruchstimmung ist auch so ein bisschen für alle die Kinder, die zur Schule gehen müssen, denn nächste Woche geht die Schule wieder los. Für die Lehrer auch, aber die dürfen eine Woche früher anfangen, aber für die Kinder ist es nächste Woche Mittwoch definitiv vorbei. Und das ist so ein interessantes Phänomen, wenn Kinder in die Schule gehen, dann hat man zweimal neues Jahr im Jahr. Einmal beginnt das neue Schuljahr irgendwann in der Mitte und einmal das neue Jahr dann so, wenn es wirklich beginnt. Und es gibt sogar extra Kalender für Lehrer und Schüler, die beginnen dann mit dem 1. August und man zählt dann so ein bisschen anders. Ich habe einen Text mitgebracht, da geht es auch um Aufbruchstimmung. Den Paralleltext zu dem Text haben wir eben schon gehört. Das ist dieses Gleichnis von den anvertrauten Funden oder Talenten oder welche Geldeinheit auch immer. Wir haben es gehört eben nach dem Matthäus-Evangelium. Ich lese jetzt die Version nach dem Lukas-Evangelium. Die ist ein klein wenig anders. Und es gibt Leute, die machen sich Gedanken, warum der eine das so schreibt, der andere das so schreibt. Für mich ist die einfachste Erklärung und die naheliegendste die, das ist nicht nur heute so, dass Redner, die durch die Gegend reisen, ein und dieselbe Predigt mehrmals halten. Das haben schon die Rabbiner vor 2000 Jahren gemacht. Und Jesus hat durchaus eine Rede oder ein Bildwort oder etwas, was er gebraucht hat, vielfach erzählt. In unterschiedlichen Zusammenhängen und das kommt dann dahin, dass manchmal so kleine Unterschiede sind. Nicht, weil das einmal so und einmal so richtiger ist, sondern weil die Zuhörergruppe jeweils eine andere war, weil es andere Rahmenbedingungen waren, unter denen er es erzählt hat. Und dann gibt es so kleine Variationen. Unterm Strich heißt es, beides ist gleich richtig. Und beides ist von Jesus geredet. Und deshalb möchte ich eine andere Situation vorlesen, wo Jesus dieses gleiche Gleichnis erzählt hat, aber einer etwas anderen Zuhörergruppe und da sind so kleine Akzente verschoben und das macht das Ganze besonders interessant. Der Text steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 19 und ab Vers 11 bis Vers 27 lese ich. Während sie das alles hörten, fuhr er fort und erzählte ihnen ein Gleichnis, weil er nah bei Jerusalem war. Denn sie meinten, das Reich Gottes würde sofort offenbar werden. Das sind so die Rahmenbedingungen, in denen das Gleichnis von Jesus erzählt worden ist. Er war auf dem Weg nach Jerusalem. Seine Zuhörer waren der Überzeugung, er wird jetzt das Reich Gottes sofort aufrichten und von heute auf morgen wird alles fertig sein. Und dieser Zuhörergruppe erzählt er nun dieses Gleichnis, damit ihr Denken korrigiert wird und sie sich auf eine Wartezeit einstellen und mitbekommen, es wird sich nicht gleich alles ändern, sondern es wird eine Weile dauern und was für manche ganz neu war, sie dürfen daran mitarbeiten. Das ist das, was den Aufbruch ausmacht. Und Jesus sprach, ein vornehmer Mann zog in ein fernes Land, um dort die Königswürde in Empfang zu nehmen und dann wieder zurückzukommen. Er berief 10 seiner Diener und gab ihnen 10 Pfunde, und sagte zu ihnen, handel damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen diesen nicht als König über uns haben. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, ließ er die Diener rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was jeder erhandelt hatte. Da trat der Erste heran und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde erworben. Und er sagte zu ihm, gut gemacht, du guter Diener, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam und auch und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Zudem sagte er auch, und du sollst über 5 Städte gesetzt sein.
Und ein anderer kam und sagte: Sieh, Herr, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingesetzt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sagte zu ihm: Aus seinem Mund richte ich dich, du böser Diener. Du wusstest, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht eingesetzt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du denn mein Geld nicht auf die Bank gegeben, und bei meinem Kommen hätte ich es mit Zinsen eingefordert? Und er sagte zu denen, die dabei standen: Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der 10 Pfunde hat. Und sie sagten zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfunde. Ich aber sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden, und von wem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen solle, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Es geht um Aufbruch, es geht um ein Gleichnis. Und Jesus richtet sich in diesem Gleichnis, wenn er es im Lukas-Evangelium erzählt, an Menschen, die auf das Reich Gottes warten. Und er macht ihnen einiges deutlich, dass er zunächst weggehen muss. Damit ist seine Auffahrt in den Himmel gemeint, die Zeit, in der wir jetzt leben, dass er nicht auf dieser Erde ist. Und in dieser Zeit, in der Jesus nicht auf dieser Erde leibhaftig unter uns wohnt, hat er den Menschen, die von seinen Leuten zurückgeblieben sind, ein Vermächtnis gegeben, ein Auftrag. Und im Lukas-Evangelium wird das so umschrieben: Dieser Auftrag bedeutet, wir haben so etwas wie Geld bekommen, eine besondere Währung. Und unser Auftrag ist: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Wenn wir in unserer Sprache von Handeln reden, dann heißt Handeln auf der einen Seite tätig sein, arbeiten. Handeln heißt aber auch im wirtschaftlichen Sinne Handel betreiben. Und das, was Jesus hier gesagt hat, ist eigentlich nicht so wie in der deutschen Sprache doppeldeutig. Das heißt, arbeitet, bis ich wiederkomme, sondern es heißt tatsächlich: Betreibt Handel. Vermehrt das Geld. Seid Händler mit diesem Geld, mit dem, was ich euch anvertraut habe, bis ich wiederkomme und seht, dass das, was ich euch gegeben habe, während ich weg bin, mehr wird. Das Vermächtnis, was er uns mitgegeben hat, das lesen wir in den Versen vorher, die habe ich jetzt nicht mitgelesen. Da gibt es diese Geschichte von dem Zachäus, dem Zöllner, der zu Jesus kommt, der Jesus in sein Haus aufnimmt, Jesus isst mit ihm, und das führt gleich dazu, dass Pharisäer dann das beobachten und denken: Wie kann der mit so einem Menschen zusammen essen? Und dann macht Jesus eine Aussage und er sagt: Ich bin gekommen zu suchen und zu retten diejenigen, die verloren sind. Und dann heißt es in dem Text, den wir eben gehört haben, nachdem Jesus das gesagt hatte, nachdem die Leute das gehört haben, erzählte ihnen ein Gleichnis. Und das macht das Vermächtnis aus, was Jesus uns mitgegeben hat, jetzt wo er nicht leibhaftig auf dieser Erde ist. Er ist hier gewesen, um die Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und das ist das Geld, das ist die Währung, die er uns anvertraut hat, diese Aufgabe, dass wir, während er jetzt nicht leibhaftig zu sehen ist, weitermachen sollen mit dieser Aufgabe. Wir sollen Menschen suchen und ihnen die Botschaft der Rettung bringen, die auf dieser Erde verloren sind. Das ist ein Vermächtnis, ein großes Vermächtnis. Und in dem Gleichnis beschreibt Jesus, wie unterschiedlich Menschen, die jetzt zurückgeblieben sind, mit diesem Vermächtnis umgehen. Wie sie das handhaben, suchen und zu retten, wer verloren ist. Und so direkt ins Auge springen zwei große Gruppen. Das sind die einen, die das Geld vermehrt haben, die aktiv geworden sind. Und eine Person, die wird in beiden Gleichnissen erwähnt, die hat das einfach irgendwo in ein Tuch gepackt, gut versteckt und für sich behalten, aber bloß keinem anderen davon erzählt, was Jesus für ihn getan hat. Und so am Rande werden noch andere Optionen erwähnt, wie man damit umgehen kann. Und ich möchte so diese zwei Bilder, diese zwei großen Gruppen erstmal aufgreifen. Es gibt als erste große Gruppe Leute, die bekennen, was Jesus getan hat. Die dieses Vermächtnis angenommen haben und sagen: Ich suche und ich versuche zu retten, wer verloren ist. Ich bekenne, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, wie er mich gerettet hat. Und da gibt es aktive und passive Bekenner, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Das erste ist die große Gruppe, und die werden hier besonders erwähnt, das sind die Leute, die ein Pfund bekommen haben und haben das verzehnfacht. Im Matthäus-Evangelium, wenn wir das noch so ein bisschen im Ohr haben, da geht es nicht darum, dass alle das Gleiche bekommen haben, sondern da legt Jesus so den Akzent darauf, dass jeder verschiedene Begabungen bekommen hat und soll seinen Begabungen entsprechend arbeiten. Hier geht es erstmal darum, um diese Botschaft, die wir bekommen haben, die ist für alle gleich. Und die Ersten, die sind hingegangen und die haben das anderen weitererzählt. Und es sind mehr geworden. Leute haben das angenommen für ihr Leben. Und der eine, der hat 10 Pfunde daraus gewonnen aus dem einen, was er bekommen hat, der andere 5. Beide werden von Jesus gelobt und werden gelobt, als er zurückkommt, dass sie gut mit dem gearbeitet haben, was er zurückgelassen hat. Und das sind die Leute, die habe ich als aktive Bekenner bezeichnet. Die sind sofort aktiv losgegangen und die haben etwas gemacht. Die haben sofort begonnen zu arbeiten. Die haben keine wertvolle Zeit verloren und erstmal lange überlegt, wem sage ich es denn am besten und wem sage ich es lieber nicht, sondern die sind losgegangen und konnten gar nicht anders als zu erzählen. Wenn im Neuen Testament von Verlorenen die Rede ist, dann war das in dem Text vorher eindeutig, das war dieser Zöllner. Zöllner, das ist nicht der Zollbeamte, wie wir ihn heute kennen, so ein ehrwürdiger Beamter, der sein Geld bekommt und seine Arbeit macht, sondern Zöllner, das waren Leute, die haben Geld eingetrieben, wo sie konnten. Das war ein sehr verrufener Beruf. Ich traue mich das gar nicht heute zu sagen. Heute würde man vielleicht sagen, das sind so Leute, ohne jemanden auf die Füße treten zu wollen, das ist nicht die ganze Berufssparte, aber heute haben Immobilienmakler einen ähnlichen Ruf, wo man sagt, es gibt seriöse Leute, die gut ihre Arbeit machen und anderen helfen. Und es gibt andere, die profitieren davon, dass sie ordentlich aufschlagen können und bekommen für wenig Arbeit viel Geld. Ob das gerechtfertigt ist, weiß ich nicht, aber Zöllner waren halt nicht so gut angesehen. Und viele Zöllner waren sich auch dessen bewusst, dass sie wenige Freunde haben. Oder manche haben den Beruf auch deshalb gerade ergriffen, weil sie sowieso keine Freunde hatten. Sie konnten mit ihrer Arbeit auch keine Freunde verlieren. Dann wurden Ehebrecher, Huren genannt, alle möglichen Leute genannt, Sünder genannt, die Jesus alle zu diesen Verlorenen zählte. Und das waren Menschen, mit denen wollte kein anderer etwas zu tun haben. Und Jesus ist zu ihnen hingegangen und hat ihnen das Angebot der Versöhnung mit Gott gemacht. Er hat sie aufgesucht und hat sie gerettet. Wenn man aber genau hinschaut, das fällt nicht so direkt auf, gab es bei den Leuten, die Jesus nachgefolgt sind, auch Pharisäer. Es gab auch einzelne Pharisäer, die durchaus erkannt haben, bei all ihrer Frömmigkeit und bei all dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten sind sie im tiefsten Herzen verlorene Menschen und sie sind Jesus nachgefolgt, weil sie wussten, auch sie brauchen Rettung. Sie haben nach außen alles richtig gemacht und sie merkten, ihr Herz ist leer geblieben. Es gab auch edle Menschen, so wurden sie genannt, die im Volk hoch angesehen waren, die viele Freunde hatten und die gemerkt haben, wenn die Freunde aber dann nicht da sind oder selbst wenn die Freunde da sind, kann ich immer noch ganz einsam sein und fühle mich sehr alleine. Weil das, was ich wirklich brauche, irgendwo fehlt das. Und Jesus hat den Menschen das gegeben, was sie wirklich brauchen. Er hat die Leute aufgesucht, die verloren sind. Kurz und gut kann man sagen, eigentlich, oder nicht nur eigentlich, es ist so, alle Menschen sind verloren, es ist nur nicht allen gleichermaßen bewusst. Und das ist unser Vermächtnis, dass wir verlorene Menschen suchen sollen, dass wir sie aufsuchen sollen, um ihnen zu sagen, dass Jesus sie retten will. Und die größte Hürde ist wahrscheinlich die, dass viele Leute, mit denen wir reden, gar nicht hören wollen, dass sie verloren sind. Die sind sogar regelrecht beleidigt, wenn wir ihnen das Angebot machen, dass sie gerettet werden können, weil sie doch meinen, irgendwie passt das schon. Mir ist das tatsächlich einmal passiert, dann habe ich jemanden angesprochen, wollte ihm nur ein Traktat geben und er war so ganz freundlich, hat das Traktat nicht angenommen, und sagte, nee, er bräuchte das nicht, zeigte dann auf einen Punker, die gab es damals noch, als ich jung war, die sahen so etwas abgezockt aus, geben Sie dem das mal lieber, der hat das nötig. Also eigene Verlorenheit zu erkennen, ist so ein bisschen schwierig. Aber das ist unsere Aufgabe, Menschen aufzusuchen, die verloren sind. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Es kann sein, dass es Martin Luther war. Der hat einmal dieses schöne Wort geprägt. Er hat gesagt, wer nicht nichts ist, aus dem kann Gott nichts machen. Das ist so ein bisschen doppeldeutig und das nutze ich immer ganz gerne. Es gibt Leute, wenn die nicht merken, dass sie in ihrem Leben verloren sind, dass sie nicht weiterkommen, die können auch nicht gerettet werden, weil die die Rettung gar nicht annehmen wollen. Mit denen kann Gott nichts machen, aber aus denen kann Gott nichts machen. Er kann sie an die Stelle führen, dass sie erkennen, dass sie ihn brauchen. Und für mich heißt das, dass das mein Gebet ist. Wenn ich für Leute bitte, dass sie gerettet werden, dass ich auch darum bitte, dass sie erkennen, dass sie diese Rettung überhaupt brauchen. Denn solange jemand nicht sieht, dass er verloren ist und dass sein Leben irgendwo in die Irre führt, werde ich mit dem, was ich sagen möchte, dass Jesus ihn retten möchte, gar nicht so viel weiterkommen. Und das kann auf Dauer so ein bisschen frustrieren, dass man dann irgendwann, nachdem man anfangs aktiv gewesen ist und hat viel erzählt, dann immer ruhiger wird, weil es ja sowieso keiner hören will. Aber ich glaube, wichtig ist, für Menschen zu beten, dass sie ihre Verlorenheit erkennen. Vielleicht auch für uns selbst zu beten, dass wir unsere Verlorenheit erkennen, immer wieder in Situationen unseres Lebens, auch wenn wir die Rettung an sich schon ergriffen haben, aber merken, es gibt viele Bereiche des Lebens, da könnte Jesus auch noch mehr machen. Und dass wir dann an der richtigen Stelle nicht den Mund halten, sondern aktive Bekenner sind und etwas weitersagen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass manche so ein bisschen ein beklommenes Gefühl haben, bei dem Gedanken, aktive Bekenner sein zu müssen. Also wenn ich bei mir so ein bisschen Bilanz ziehe, denke ich, naja, da ist noch oben noch sehr, sehr viel Luft. Also ich bin ja schon froh, ich arbeite an einer christlichen Schule. Ich muss, und das finde ich ein schönes Muss, jeden Morgen eine Andacht machen. Und ich habe 80-90% der Schüler in der Klasse, die sind nicht gläubig. Das heißt, ich kann also sehr viel bekennen. Und das wird sogar von mir erwartet, ich kriege auch noch Geld dafür. Also ist eine super Sache. Aber wenn ich das nicht hätte, dann bin ich auch eher schweigsam. Warum soll ich jemandem etwas erzählen, was er sowieso nicht hören will? Und es gibt ein schönes Sprichwort, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und es ist ein interessantes Phänomen in Gemeinden, achtet mal so ein bisschen drauf, wenn einer irgendwas Tolles, Neues entdeckt hat, da erzählt er drüber. In der Gemeinde, nach dem Gottesdienst, wenn man einen super Arzt gefunden hat, der eine gute Diagnose stellt und gute Therapien verordnet oder irgendetwas, da erzählt man darüber. Also da sprudelt das so richtig raus, da fragt man gar nicht, ob die anderen das interessiert und die das hören wollen. Man hat irgendwas Tolles erlebt und man muss das weitererzählen. Ich habe gedacht, mache ich jetzt auch mal, einfach so, um so einen kleinen Effekt zu erreichen. Habe ich schon mal was über Hafertage erzählt? Es guckt keiner erschrocken, das ist gut, dann habe ich es noch nicht gemacht. Kennt jemand Hafertage? Eine Meldung, also Hafertage kann ich nur empfehlen. Das ist das Geheimrezept für viele Leute, die Diabetes haben. Ich frage jetzt nicht, wer Diabetes hat, das könnte dann irgendwie so beklommen sein. Es ist tatsächlich so, entgegen früherer Gerüchte, dass Diabetes unheilbar ist, also es gibt durchaus Formen, die sind nicht heilbar, aber die meisten Formen könnte man mit Hafertagen kurieren. Und die gehen eigentlich ganz einfach, kann man im Internet nachlesen, habe ich auch gemacht. Man isst 3 Tage lang nichts anderes als aufgequollenen Hafer. Also der muss mit heißem Wasser übergossen werden, dass er aufquillt und sich vollsaugt, damit alle Enzyme auch wirken. Ansonsten, wenn man den schmackhaft isst, nur mit Milch übergossen, wirkt er nicht so gut, sondern mit heißem Wasser aufgießen und dann isst man jeden Tag seine Portion, 3 Tage lang hintereinander. Man darf ein bisschen Salz dazugeben oder Gemüsebrühe oder so, damit es ein bisschen Geschmack hat. Mehr nicht, Zucker schon mal gar nicht, Obst eigentlich auch nicht, 3 Tage lang nur Hafer essen. Klingt ein bisschen grausam. Ich habe es gemacht vor 2 Jahren. Es ist tatsächlich so, bis zu dem Zeitpunkt habe ich Medikamente nehmen müssen, danach nicht mehr. Also es wirkt. Meine Frau hat das gleich weitererzählt. Ich war ein bisschen vorsichtiger. Hat es in der Gemeinde erzählt. Ich die Wirkung war interessant. Ich wurde nie von den Ehemännern, von denen ich wusste, dass sie auch Diabetiker sind, angesprochen, aber von deren Ehefrauen. Oder ein Mann kam zu mir und sagte, meine Frau hat gesagt, ich soll mal mit dir reden. Und ich dachte, okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht Hafermissionar werden. Aber interessant ist, man macht irgendwas, es ist für die Gesundheit und sofort erzählt man. Also man sollte Medikamente natürlich nicht ohne ärztliche Begleitung absetzen, auch Hafertage nicht ohne ärztliche Begleitung machen, weil wer Medikamente nimmt, der kann unterzuckert werden, weil das wirklich sehr effektiv ist. Ein bisschen Ernährungsumstellung gehört auch dazu, aber es ist interessant. Aber solche Sachen erzählt man gerne weiter. Was eigentlich jeder von mir wissen könnte per Definition, ich bin nicht nur Diabetiker oder war es, weiß ich jetzt nicht, wie ich mich benennen muss, was ich immer noch bin, ich bin ein verlorener Sünder. Ich bin jemand, der mit seinem Leben vor Gott nicht bestehen kann. Und ich bin geretteter Sünder, weil Jesus für meine Schuld bezahlt hat. Aber ich bin so blöd und ich erzähle euch von Hafertagen. Sei es drum, kann man machen, kann man weglassen. Aber Jesus nicht ins Leben zu lassen und mir nicht von Jesus die Schuld vergeben zu lassen, das ist ein viel größerer Fehler. Ich bin nicht nur ein verlorener Sünder, dass ich mal Vergebung gebraucht habe und immer um Vergebung bitte. Ich gehöre zu den Menschen, das gebe ich ganz offen zu, die ohne die Hilfe Gottes nicht in der Lage sind, ihr Leben zu bewältigen. Ich schaffe das mit schönster Regelmäßigkeit, mich irgendwo hinein zu manövrieren, dass ich nur an der Hand Gottes wieder rauskomme. Ich bin ohne die Hilfe Gottes nicht in der Lage, Ehemann oder Familienvater zu sein. Ich bin ohne die Hilfe Gottes nicht in der Lage, meine Arbeit zu machen. Und das möchte ich viel lieber weiter sagen. Das ist viel wichtiger, wenn ich Menschen sehe, die verloren sind. Dass es einen Herrn gibt, einen Gott im Himmel gibt, dass es Jesus gibt, der für ihre Schuld bezahlt hat. Und deshalb, wenn es irgendwie möglich ist, lasst uns aktive Bekenner sein. Wir dürfen auch über irgendwelche medizinischen Ernährungstipps reden, aber ich glaube, so von der Gewichtung her ist es doch viel, viel wichtiger, dass wir Menschen sagen, wenn du in deinem Leben nicht klarkommst, lass dich doch mal von Gott beraten. Geh doch noch mal durch, wo das immer wieder schief läuft, wo Dinge im Leben falsch laufen, wo Verletzungen da sind, wo man das Jesus bringen darf. Er heilt uns von unserer Schuld, er heilt uns auch von Verletzungen, die wir in unserem Leben erlebt haben. Und das geht nicht so, wie wir es gerne hätten, so mit einem Fingerschnips und einmal von heute auf morgen ist alles weg. Das ist auch manchmal ein langsamer, mühsamer Weg. Die Vergebung haben wir direkt, die Heilung von den Wunden, die uns andere oder die wir uns selbst zugefügt haben, das dauert. Aber es gibt das. Und deshalb dürfen wir das aktive Bekenner sein, die losgehen, die zu den verlorenen Menschen gehen, die Hilfe nötig haben und ihnen sagen, wo sie wirkliche Hilfe finden. Ein großes Problem dabei ist, weshalb wir manchmal mit unserer Botschaft bei Leuten nicht ankommen und weshalb sie ihre Verlorenheit manchmal nicht so richtig sehen, dass wir Menschen die Eigenart haben, die falschen Fragen zu stellen. Wenn man in der Bibel liest, im Johannesevangelium, da fällt das manchmal so ein bisschen auf, da hat man manchmal den Eindruck, da kommen Leute mit einer Frage zu Jesus und Jesus beantwortet eine ganz andere Frage. Da will die Frau am Jakobsbrunnen wissen, wo sie das lebendige Wasser bekommt, damit sie mittags in der Hitze nicht immer Wasser schöpfen muss. Und Jesus erzählt ihr, wo sie anbeten muss und sie Vergebung ihrer Sünden findet. Und es gibt andere Situationen und es ist oft so, Therapeuten, die Therapiegespräche führen, die merken, die wichtigste Arbeit ist erstmal in den ersten Therapiestunden die Frage herauszuschälen. Weil Leute kommen mit einem Problem, was vor Augen ist, aber das eigentliche Problem, das kennt man oft selbst nicht. Und im Gespräch muss erstmal so ein bisschen rumgesucht werden, wo liegt es eigentlich schief, was ist eigentlich die eigentliche Frage, die in meinem Leben beantwortet werden muss. Und ich denke, wenn wir Hilfe brauchen oder Hilfe anbieten, ist das so ein Teil der Arbeit, dass wir darüber ins Gebet gehen, dass wir die eigentliche Frage der Leute finden. Und wenn Leute sich verrannt haben, dann ist nicht nur die Sache, da rauszufinden, dass man sich irgendwo verrannt hat, sondern vielleicht auch mal zu klären, warum gehe ich immer wieder auf den falschen Weg? Warum passiert mir das immer und immer wieder? Wo ist eigentlich die tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, die nur Jesus stillen kann? Und bei ihm werde ich die Antwort finden. Aktiv bekennen, dass wir bei Jesus Rettung für unsere Seele finden. Es gibt auch die passiven Bekenner, die werden hier so ganz am Rande erwähnt. Als der Letzte, der hier mit seinem einen Pfund, was er bekommen hat, schön verpackt wieder zurückkommt und es seinem Herrn zurückgeben will, da wird ihm gesagt, er hätte es doch zumindest auf die Bank bringen können, zu den Wechslern, steht in manchen Übersetzungen, zu den Leuten, die dann für ihn mit diesem Geld arbeiten, das andere verleihen und dafür Zinsen nehmen, damit wenigstens ein bisschen dazukommt, und er hätte es mit Zinsen zurückgeben können. Und das sind für mich die Leute, die jetzt nicht so aktiv losgehen und bekennen, was Jesus für sie getan hat, aber doch zumindest passive Bekenner sind, die wenigstens, wenn sie jemand danach fragt, warum sie an Jesus glauben, die dann bereit sind, darauf zu antworten. Mich beruhigt das so ein bisschen, weil ich habe auch so Tage, da bin ich höchstens ein passiver Bekenner. Das sind, glaube ich, die meisten Tage. Dass Jesus das nicht tadelt, sondern sagt, das ist so die Mindestanforderung, die er von jedem, der an ihn glaubt, erwartet. Dass wir antworten, wenn wir gefragt werden. Dass wir wenigstens dann den Mund aufmachen und sagen, wer uns gerettet hat und was Jesus für uns getan hat. Das ist so die eine Gruppe. Menschen, die bekennen, was Jesus getan hat, die Jesus Herr in ihrem Leben sein lassen. Es gibt aber auch die anderen, die hier angesprochen werden. Das sind die passiven und aktiven Leugner dessen, was Jesus getan hat. Bei einem passiven Leugner, da komme ich jetzt zu der dritten Person, die hier erwähnt wird, derjenige, der Angst vor Jesus hatte oder Angst vor diesem König im Gleichnis hatte, und gesagt hat, ich wusste, dass du ein harter Mann bist und ich hatte Angst, mit diesem Anvertrauten zu arbeiten, nicht, dass ich nachher noch was verliere und dann richtig schwer bestraft werde. Das war so der Gedanke dahinter. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das kommen, dass Menschen so eine Angst vor ihrem König, vor ihrem Herrn Jesus haben? Gibt es das eigentlich unter Christen, dass wir so eine Angst haben in unserem Glauben? Ich fürchte ja. Es gibt Menschen, die haben ihren Weg mit Jesus angefangen und kommen irgendwann an den Punkt, wo sie richtig im Glauben verbittern. Wo sie nicht mehr sich über Jesus freuen, sondern so viele Vorbehalte haben und auf einmal anfangen, Gott in ihrem Leben anzuklagen. Obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Wie kommt es, dass man das Gefühl hat, dass unser Herr Jesus ein strenger Gott ist? Ein strenger Mann, der hart und ungerecht ist und vor dem ich Furcht haben muss und wo ich Angst haben muss, irgendetwas zu machen, weil Jesus jeden Fehler ahndet, den ich vielleicht mache und sehr genau alles anguckt, was ich tue. Es wird in diesem Gleichnis nicht beschrieben, woher diese Bitterkeit bei diesem Mann kommt. Es gibt aber durchaus andere Episoden im Neuen Testament, im Alten Testament, wo Menschen an ihrem Glauben zumindest kurz davor stehen, Schiffbruch zu erleiden. Eine Aussage, die ist mir mehrmals aufgestoßen oder aufgefallen, dass Leute sagten, irgendwie, wenn sie mit Jesus im Gespräch sind und er ihnen etwas sagt, dass sie auf einmal ganz enttäuscht sind und zurückschrecken und sagen, wir dachten, du würdest das so und so machen. Das finden wir zum Beispiel im Neuen Testament bei den Emmaus-Jüngern. Als die unterwegs sind, gar nicht erkennen, dass Jesus mit ihnen geht und es wird über das Kreuz Jesu geredet, er ist am Kreuz gestorben, ist alles ganz anders gekommen, als sie es erwartet haben. Und Jesus redet mit ihnen und sie sagten, wir dachten, er ist derjenige, der jetzt mit aller Herrlichkeit in Jerusalem einzieht und dem Ganzen ein Ende macht und wir Frieden haben dürfen. Und jetzt ist es ganz anders gekommen. Wer sich Sachen auch ganz anders gedacht hat, das war im Alten Testament ein gewisser Naaman aus Syrien, der von Elisa geheilt werden sollte, weil er aussätzig war. Und Elisa geht einfach gar nicht zu ihm hin, lässt ihm nur ausrichten, er soll sich 7-mal im Jordan waschen, dann wird er gesund. Und er will das erst gar nicht machen, weil er dachte, der muss doch zu mir kommen, der muss irgendwie ein Gebet sprechen, irgendwas Besonderes machen. Es kann doch nicht sein, dass ich mich einfach nur 7-mal baden muss und dann bin ich wieder gesund. Und das kann eine Wurzel für Bitterkeit im Glauben werden. Da sollten wir aufpassen, wenn wir selber anfangen, Gott vorzuschreiben, wie er uns zu retten hat. Wenn wir uns ausmalen, wie exakt seine Hilfe aussehen muss. Wenn wir ihm sagen und vorschreiben, wie er Frieden auf dieser Welt zu schaffen hat. Ich hätte das auch gerne, dass von heute auf morgen alle kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Welt vorbei sind, kein Kind mehr Hunger haben muss, keiner mehr vorzeitig sterben muss, dass das alles vorbei ist. Wenn ich aber Gott vorschreibe, dass er das genau so machen muss, dann wird Bitterkeit in meinem Herzen aufkeimen, weil er einen anderen Weg offensichtlich geplant hat. Es gibt Menschen, die werden bitter, wenn sie hören, dass es keinen Weg an Jesus vorbei gibt, um gerettet zu werden. Es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn ich denke, Gott muss doch, und wenn ich denke, Gott muss doch Leuten das erlauben und das zugestehen und dies machen, oder er muss es mir zugestehen, dann wächst Bitterkeit, wenn Gott einen anderen Plan hat. Wir sollen jetzt nicht das Denken aufgeben, aber wir sollten aufgeben, Gott Vorschriften zu machen, wie er uns zu führen und zu leiten hat. Eine andere Situation, die Bitterkeit hervorrufen kann, finden wir im Johannesevangelium im Zusammenhang mit der Speisung der 5000. Da spricht Jesus nachher mit dem Volk, die alle ihm erst begeistert nachgefolgt sind. Und dann wenden sich auf einmal tausende Leute von ihm ab. Mit dem Argument, das ist aber eine harte Rede, die du da sagst. Weil Jesus ihnen sagt, ohne sein Blut, ohne seinen Tod, ohne dass die Menschen, die ihm nachfolgen, seinen Tod für sich in Anspruch nehmen, werden sie nicht bei Gott sein können. Und es gibt viele Leute, die sagen, das ist mir zu viel. Und das finden wir immer wieder, auch in Gemeinden, dass Leute irgendwann sich von Jesus abkehren, weil sie sagen, dass, oder nicht von Jesus, sie meinen das, was sie an Jesus als Bild noch zurechtgestückelt haben, das darf ja bestehen bleiben, aber vor dieser Wahrheit abkehren und sagen, das kann nicht sein, dass ein anderer für meine Schuld sterben muss. Die wollen das einfach nicht. Das ist eine harte Rede, ich will nicht für den Tod Jesu verantwortlich sein. Zu guter Letzt wird auch Verfolgung erwähnt im Petrusbrief oder bei dem Gleichnis mit dem Sämann, dass manche Menschen merken, wenn man Jesus nachfolgt und ist bei seinen Nachbarn auf einmal nicht mehr beliebt. Oder man kriegt auf einmal Schwierigkeiten. Oder man wird regelrecht ausgelacht und verspottet. So eine ganz seichte Form der Verfolgung, die ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Dass man auf einmal keine Lust mehr hat und bitter wird. Und dann kann es passieren, dass man von einem passiven Bekenner zu einem passiven Leugner Jesu wird. Dass man erst noch antwortet, wenn man gefragt ist und irgendwann das auch nicht mehr machen möchte. Man will Glaube nur noch ganz privat machen. Und man redet nicht mehr drüber, weil man mit dem, was Jesus macht, eigentlich so unzufrieden geworden ist. Und das Gleichnis macht uns deutlich, wir bewegen uns dann auf sehr gefährlichem Boden. Wenn wir Jesus Vorschriften machen, wie er zu sein hat, wie er uns zu retten hat, wenn wir seine Rede nicht mehr hören wollen, weil uns das alles nicht in den Kram passt, dann bewegen wir uns auf gefährlichem Boden und sind eigentlich sehr nah daran, von den passiven Leugnern irgendwann auch zu den aktiven Leugnern zu werden. Aktive Leugner, die werden nur ganz am Schluss mit dem letzten Vers hier angesprochen, das sind die, die irgendwann dem König oder dem angehenden König die Botschaft hinterhergesandt haben, wir wollen gar nicht, dass du König in unserem Leben bist. Und diese Menschen, das macht Jesus hier deutlich, die haben keinen Platz in seinem Reich. Nicht, weil er so gehässig oder so grausam ist, aber in seinem Reich sind noch Freiwillige. Und ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, ob jemand noch nicht glauben kann, es vielleicht möchte oder sich unklar ist, oder ob jemand eigentlich glauben kann, aber sich ganz bewusst entscheidet, das möchte ich gar nicht glauben. Ich möchte nicht, dass Jesus in meinem Leben König ist. Ich wünsche uns, dass wir, wenn es irgendwo geht, in die erste Gruppe gehören, dass wir aktive Bekenner sind, dass wir begeistert sind und uns darüber freuen, dass Jesus uns als Verlorene gesucht und gerettet hat und dass wir so damit erfüllt sind, dass wir gar nicht anders können, als das anderen zu erzählen. Dass wir vielleicht ab und zu nochmal Gesundheitstipps und gute Autowerkstätten weiterempfehlen, sei es drum. Aber dass wir hauptsächlich doch darüber erzählen, was Jesus für uns getan hat. Dass wir das immer wieder uns auf der Zunge vergehen lassen. Wo wären wir eigentlich heute? Also ich spreche ja noch nicht mehr über die Ewigkeit, sondern in unserem Leben. Wenn Jesus nicht da wäre und hätte uns die ganzen letzten Jahre an der Hand genommen und aus so vielen Situationen wieder herausgeholt, wo wir uns selber verrannt haben. Wo würden wir in der Ewigkeit sein, wenn Jesus uns nicht gesucht und gerettet hätte? Und lasst uns das anderen weitergeben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du selbst gekommen bist, um verlorene Menschen zu suchen und zu retten. Und danke, Herr Jesus, dass du unsere Verlorenheit siehst, dass du sie schon lange gesehen hast, noch bevor uns das selber bewusst war. Und danke, dass du gekommen bist, um uns zu suchen und uns zu retten, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, damit für unsere Schuld bezahlt ist und dass du uns anbietest, uns an der Hand zu nehmen und uns Schritt für Schritt durch unser Leben zu führen. Danke dafür, dass du das tust. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht aufhören, dich zu bekennen vor anderen und dass wir auch anderen, wo wir sehen, dass sie verloren sind, ihnen das weitergeben und ihnen diese Hoffnung geben dürfen, dass du sie retten willst und sie auf dich verweisen. Leite uns darin und begleitet uns. Amen.